Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute in der Plattform ist der Lora Park in Ulm. Was das genau ist, was Lora überhaupt bedeutet und überhaupt der Lora Park, darüber sprechen wir heute eine Stunde in der Plattform mit meinen Gästen. Und das sind zum einen ja von der Stadt Ulm und aus dem Projekt Lora Park, Lora Bahn und alles, was damit zu tun hat. Zum einen die Sarah Waschler. Hallo Sarah, herzlich willkommen hier heute Nachmittag bei Radio Free FM. Eine Plattform.
Hallo.
Und außerdem ist bei mir der Matthias Schneider. Matthias, auch dir ganz herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Für dich ist es die Premiere, habe ich gelernt. Für Sarah ist es schon, glaube ich, der dritte oder vierte Besuch bei uns heute im Sender. Also ist auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Wie wir es immer so handhaben in der Plattform zum Anfang, damit die Hörer ein bisschen mehr erfahren und wissen, wer da eigentlich bei mir im Studio sitzt, machen wir immer eine kurze Vorstellrunde. So würde ich vorschlagen, handhaben wir das auch heute wieder. Und ja, vielleicht, Sarah, möchtest du anfangen, kurz ein bisschen was zu dir zu sagen, wie du bist, wo du herkommst, was du machst und einfach ein bisschen das Wichtigste, was du glaubst, was die Hörer von dir wissen sollten, damit sie nachher auch wissen, ja, wer sitzt denn da heute überhaupt?
Ja, dann lege ich mal los. Mein Name ist Sarah Waschler. Ich bin heute da für die Stadt Ulm, für die digitale Agenda. Dort bin ich jetzt seit fast einem Jahr für die Zukunftsstadt. Ist ein Projekt, gefordert vom Bund, wo es darum geht, wie wir eine digitale und nachhaltige Stadtentwicklung in Ulm mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten können. Finde ich eine super spannende Aufgabe, weil es einfach viel darum geht, wie kann Digitalisierung uns im Alltag unterstützen? Wo kann man die gewinnbringend einsetzen? Was interessiert die Ulmerinnen und Ulmer? Was ist in der Verwaltung überhaupt möglich, welche neuen Wege gehen wir? Und wir haben hier die Chance, einfach auch mit vielen Wissenschaftspartnern in Ulm zusammenzuarbeiten und wirklich innovative Lösungen zu gestalten. So jetzt eben auch den Lora Park, auf den wir sehr stolz sind und der, glaube ich, auch auf großes Interesse momentan stößt.
Ist das für dich die erste Aufgabe oder hast du vorher innerhalb der Stadt oder irgendwas anderes auch schon irgendwie betreut gemacht? Oder ist das so innerhalb, sag mal, dieses Bereichs und innerhalb der Stadt so die erste Beschäftigung?
Nee, ich bin schon ein ganzes Weilchen bei der Stadt. Ich bin eigentlich von Haus aus Sozial-, Kultur- und Verwaltungswissenschaftlerin, also wo viele sagen, hä, was machst du jetzt im Bereich Digitales? War vorher im Bereich internationale Stadt, wo es eben auch viel darum ging, mit Menschen gemeinsam Dinge zu gestalten. Und das ist jetzt eben auch was, eine Aufgabe, die ich gerade schwerpunktmäßig für die Zukunftsstadt mache, wo es viel um die Fragen Bürgerbeteiligung geht. Wie kann man das aufziehen und eben auch mit so einem neuen Thema auseinanderzusetzen? Was macht Digitalisierung mit Gesellschaft und den Menschen?
Ich glaube, ein ganz spannendes Thema, eine ganz spannende Aufgabe, wo man auch ein bisschen mitgestalten kann. Also bestimmt auf jeden Fall ja, ein Thema, was dir oder was Spaß macht. Ja, Matthias, dann kommen wir zu dir.
Genau, mein Name ist Matthias Schneider. Ich bin Informatiker vom Beruf, habe hier in Ulm studiert und bin heute in so einer kleinen Doppelrolle hier. Zum einen bin ich Mitarbeiter bei der Cortex Media GmbH. Die ist Teil von CitySense, die Umsetzung des Loraparks gemacht hat. Die hat die Ausschreibung gewonnen. Und zum anderen bin ich ehrenamtlich im Verschwörhaus aktiv, dort in der Lora-Warn-Gruppe, die sich jetzt seit 4 Jahren auch um dieses Thema kümmert und ja, die ja das so ein bisschen in die Stadt trägt und dort ehrenamtlich bearbeitet und beackert.
Also auf jeden Fall bist du auch schon ja länger dabei und auch schon auf jeden Fall tief bei dem Thema verankert. Ich kann mir vorstellen, dass zwar der ein oder die ein oder andere schon von den Aktivitäten ein bisschen was gehört hat, weiß, dass es hier in Ulm Aktivitäten in dem ganzen Umfeld gibt, aber es gibt da ja auch verschiedene Menschen, verschiedene Begriffe, verschiedene Projekte, um die es da geht. Der ein oder andere kennt sicherlich den Begriff mit dem Verschwörhaus, Weinhof 9. Alle hören irgendwo und sprechen über Digitalisierung. Es gibt Themen wie, das wahrscheinlich bei euch nicht, hat nichts direkt mit zu tun, aber Agenda 21 Ulm, was aber auch im Prinzip mit der Stadt Weiterentwicklung zu tun hat. Es gab und gibt das Thema Bürgerwerkstatt. Es gibt unheimlich viele Themen, unheimlich viele Aktivitäten und auch engagierte Menschen im ganzen Kontext. Vielleicht, Sarah, können wir mal ein bisschen irgendwo das erläutern, was gehört wie zusammen. vielleicht, was es gibt, sondern ein Überprojekt. Und darunter gibt es verschiedene Unterbausteine. Hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Zum Beispiel Agenda 21, Fragezeichen, hat, glaube ich, wenig zu tun mit eurem Thema oder mit Lora Park. Vielleicht kannst du einfach mal für die Hörer, die nicht ganz so in den Themen vertieft drin sind, ein bisschen einen Überblick geben. Zum einen, also, ja, wo ist das wie aufgehängt? Das ist, was weiß ich, es ist beim Bürgermeister oder Oberbürgermeister aufgehängt. Vielleicht mal ein bisschen von der Struktur sagen, wie das geht und dann was eben miteinander zu tun hat, was unter dem anderen hängt und wie und was. Einfach, dass wir einen Überblick und eine Begrifflichkeit doch irgendwo klären, was da genau Sache ist.
Ja, ich versuche das mal zu erklären. Das ist nämlich gar nicht ganz so einfach. Also es gibt uns als Abteilung, die nennt sich Digitale Agenda, ist quasi eine städtische Stabsstelle direkt beim Oberbürgermeister. Und wir beschäftigen uns mit allen Themen, die sich rund um Digitalisierung drehen. Genauso wie groß der Begriff Digitalisierung ist, sind eben auch momentan unsere Projekte. Und dabei geht es immer darum, dass wir es nicht allein umsetzen, sondern mit Bürgerinnen und Bürgern umsetzen, mit anderen städtischen Abteilungen zusammen umsetzen, mit verschiedenen Wissenschaftspartnern in Ulm zusammenarbeiten, aber natürlich auch ganz viel mit Netzwerken in ganz Deutschland beziehungsweise mittlerweile auch europaweit unterwegs sind, um zu schauen, was machen andere und wie funktioniert das. In der digitalen Agenda dann haben wir momentan verschiedene Projekte, ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass natürlich vieles über Fördermittel momentan finanziert wird. Deswegen gibt es einmal das große Projekt der Smart City. Da geht es darum, wohin möchte sich Ulm die nächsten Jahre entwickeln, wie kann eine Smart City Strategie gemeinsam mit verschiedenen Fachabteilungen, aber insbesondere auch mit den Bürgern geschrieben und gestaltet werden. Dann gibt es das große Projekt Zukunftsstadt, für das ich da bin, wo jetzt auch das Thema LoRaWAN und Lora Park den Platz gefunden hat, weil es hier viel um das Thema geht, Sensorik, wie können wir mit Sensoren Stadt gestalten, wie können wir eine nachhaltige digitale Stadtentwicklung schaffen. Und da ist dann aber auch wirklich wieder der Link zur lokalen Agenda 21, weil es natürlich uns wichtig ist zu sagen, wir digitalisieren nicht, um zu digitalisieren, weil es nett und ein schönes Spielzeug ist, sondern uns geht darum, wie kann man nachhaltige Stadtentwicklung machen, und das ist natürlich was, womit sich die lokale Agenda viel beschäftigt, und wie kriegen wir jetzt das Lokale, das Digitale und das Nachhaltige zusammen. Und dann haben wir noch ein drittes Projekt bei uns in der digitalen Agenda, das ist die Zukunftskommune. Das kennen vielleicht alle, die schon irgendwie im Eselsberg unterwegs waren, die im Eselsberg wohnen. Da ist ganz viel die Frage, wie kann man digitale Lösungen für das Quartier finden, dass das Leben dort vor Ort einfacher wird. Vielleicht haben manche schon von dem Projekt Photovoltaik gehört oder von den Naschgärten, wo es einfach darum geht, dass man auch über Baumkataster zeigt, wo können denn Leute öffentlich auch Obst sammeln beziehungsweise Äpfel pflücken vom Baum, ohne dass sie jetzt einen Mundraub begehen, weil es irgendwie der Baum vom Nachbar war. Das heißt, wir haben also diese drei großen Projekte, gehören direkt zum Oberbürgermeister und arbeiten aber auch ganz viel in die unterschiedlichen Verwaltungsabteilungen rein und kooperieren hier vor allem mit den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung, aber eben auch mit den Fragen von sozialen Aufgaben, beziehungsweise auch ganz viel momentan natürlich auch Corona-bedingt im Bereich Kultur, also wo wir uns auch Fragen stellen, wie kann man denn jetzt irgendwie Kultur digital erlebbar machen, auch für neue Menschen zugänglich machen, und so ist unsere Aufgabe als digitale Agenda eigentlich immer andere zu unterstützen, gemeinsam mit anderen Lösungen zu finden und einfach auch mal neue Wege zu wagen, die vielleicht jetzt nicht standardmäßig in der Verwaltung Platz hätten.
Mhm. So, du sagtest, ihr seid eine kleine Stabsstelle. Wie groß, also seit wie viele Mitarbeiter sitzen auf der Stabsstelle, die dann also direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt ist? Also du bist das, ich glaube, Frau Michael ist das und noch ein, zwei andere auch, oder wie ist das? Oder wie
wir groß sind mittlerweile ich? Sogar 10. So klein sind wir gar nicht mehr.
Oh, ihr wächst.
Genau.
Donnerwetter, ja stark.
Aha. Genau, also dank dieser verschiedenen Förderprojekte haben wir natürlich auch Personalstellen, die sich um die Themen kümmern. Es ist einfach ziemlich viel Arbeit, auch neue Wege zu gehen, Neues auszuprobieren, auch irgendwie viele Wege erstmal zu ebnen, Netzwerke zu knüpfen. Wir freuen uns aber auch ganz besonders, dass wir jetzt immer wieder Praktikanten auch bekommen und sogar Auszubildende, die bei der Stadt einen klassischen Ausbildungsberuf erlernen und jetzt eben auch bei uns in der digitalen Agenda sind und somit eben auch diese neuen Zukunftsthemen so ein bisschen mitbearbeiten können und dann natürlich später als Multiplikatoren auch wirken können.
Mhm. Das heißt, ihr seid wirklich zukunftsgerichtet, ihr setzt auf die Zukunft, schon auf die jungen Leute und auch auf diejenigen, die die Technologie wahrscheinlich dann vom Studium oder einfach vom Know-how dann auch schon mitbringen und dann auch entsprechend ja, ins Projekt einbringen können.
Ganz genau. Und natürlich auch irgendwie sagen können, okay, jetzt von ihrem Background her, was ist für Verwaltung wichtig, und das auch wirklich dann in Zukunft mitnehmen können in andere Abteilungen, zu sagen, hey, da gibt es aber auch digitale Lösungen, und die machen uns das Leben vielleicht leichter als von Hand Papierzettel zu pflegen oder noch Excel-Tabellen zu schreiben. Mhm.
Wollen wir die beteiligten Kollegen vielleicht kurz nennen? Die freuen sich vielleicht auch. Ich glaube, eine ist sogar erkrankt, die heute darf sein wollen. Oder wollen wir die einfach kurz nennen, wer da alles mit dabei ist, damit die sich auch freuen, oder?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ich versuche sie mal zu sortieren. Also ja. Natürlich Sabine Meigl als unsere Chefin der digitalen Agenda. Dann gibt es im Bereich der Smart City die Nadja Wenger und die Nina Scheer. die sich eben um diese Strategie kümmern. Es gibt für die Zukunftsstadt die Sabrina Richter und mich und für die Zukunftskommune dann noch die Lucia Erd und die Nathalie Wingertz. Und jetzt haben wir gerade noch momentan unsere FSJlerin bei uns, die Simone, beziehungsweise dann natürlich ganz wichtig für uns die Jungs aus dem Verschwörhaus, den Stefan Kaufmann und den Maxi Richt, die hier auch ganz viel Know-how einfach reinbringen und natürlich dieses IT-Wissen haben, das wir teilweise gar nicht mitbringen können und was eben auch den großen Mehrwert unserer Arbeit ausmacht, so dieses Interdisziplinäre zwischen denen, die das technische Wissen haben, uns, die irgendwie wissen, wie kriegen wir es in Verwaltung und in die Stadt getragen und manchmal eben auch ganz lustige Diskussionen daraus entstehen.
Mhm. Du hast das Verschwörhaus und den Stefan auch gerade angesprochen und das Team, das ja hinter ihm jetzt mehr oder weniger steht, das heißt, die sind auch direkt bei euch zugeordnet, das heißt, die sind auch Bestandteil der ganzen Konzeption und des ganzen digitalen Themas, digitale Agenda dann.
Genau, also, oh Gott, jetzt habe ich fast den Konsti noch vergessen, den Konsti Müller. Zum Beispiel machen jetzt Stefan, Maxi und Konsti ein Projekt, das nennt sich Open Bike, zusammen mit Kathi Schweiger, noch eine Kollegin von uns. Mhm. Da geht es um die Frage, wie kann man Bikesharing in Ulm etablieren? Und das ist eben ganz interessant, weil wir dann zum einen haben die große Theorie, die verschiedene Arten von Konzeptionen, aber dann eben auch praktische Projekte, um dran zu lernen und eben auch den Kollegen zu zeigen, welchen Mehrwert unsere Arbeit eigentlich bringen kann für alle.
Also ihr seid auf jeden Fall ein großes Team, aber nichtsdestotrotz weiß ich, in dem Umfeld und wenn wir jetzt gleich auf das LoRa-Park-Thema kommen, sind jetzt ja auch verschiedene Hochschulen beteiligt und ich weiß natürlich Hochschule Neu-Ulm, schöne Grüße an die Leonie Menzel, über die ich überhaupt zu euch an den 22. gekommen bin und dann natürlich auch Hochschule Ulm, da war der, hatte ich mit dem Sergio Alves, hast du glaube ich auch dann Kontakt in den 22. Hochschule ist vertreten, Universität Ulm ist glaube ich getreten. Und who else? Wer ist denn noch mit in diesem Umfeld so von den Bildungseinrichtungen, Institutionen oder sonstigen Gruppen beteiligt?
Also wir leben natürlich viel von Vernetzung. Wir haben eben zum einen, wie gesagt, schon die Technische Hochschule Ulm, die Uni Ulm mit dem Zentrum für angewandte wissenschaftliche Weiterbildung, weil es uns auch einfach wichtig ist, dieses Thema Bildung und digitale Teilhabe in die Stadt zu tragen. Arbeiten da auch viel mit der Volkshochschule zusammen, mit der Familienbildungsstätte zusammen. Und dann natürlich auch das große Thema Aiming Assisted Living. Wie kann auch Digitalisierung ältere Menschen helfen, beziehungsweise unseren Alltag im Alter erleichtern? Hier ist unser Partner dazu dann noch die Aga Plession, die Pedesta-Klinik hier in Ulm. Also das heißt, wir haben wirklich Leute, die in ihrem Thema tief drin sind, die da auch ein großes Netzwerk mitbringen, großes Wissen mitbringen und jetzt eben diesen Forschungscharakter auch mit in die Stadtverwaltung nach Ulm tragen und in unser Projekt tragen. Aber wir brauchen natürlich auch Leute, die es umsetzen. Jetzt so zum Beispiel für den LoRa Park haben wir mit der Citizens GmbH zusammengearbeitet, wo heute ist leider die LoRa nicht dabei sein kann als Vertreterin dafür.
Ja, das müssen wir auch nochmal erklären. Das heißt, ihr habt euch dann Industriepartner gesucht oder Partner, die auf dem Gebiet der Kompetenzen und habt dann irgendwie eine Ausschreibung gehabt und man konnte sich bewerben und dann fiel das die Ausschreibung auf Citizens oder der Beschluss, dass man die mit reinnimmt, oder? Ist das so?
Genau, also es ist natürlich jetzt ein Feld, in dem wir uns bewegen, wo es viel um Innovationen geht, wo es manchmal gar nicht so einfach ist zu sagen, wer kann denn sowas? Deswegen haben wir letztes Jahr im Sommer einen großen Innovationswettbewerb ausgeschrieben, hatten da unterschiedliche Bewerber und dann hat eine bundesweite Fachjury sich quasi für die Citizens GmbH, also den Ulmer, den lokalen Anbieter sogar entschieden, um zu zeigen, okay, wir setzen hier mal so einen LoRa-Park um und schauen, wie sowas funktionieren kann. Weil auch hier merken wir natürlich, da braucht es ein unglaublich breites Wissen, da braucht es viel Erfahrungswissen eben auch und da die passenden Partner zu finden, ist oft eben so eine Frage, wo man über Wettbewerbe dann gerade für uns in Ulm lösen kann.
Gibt es denn solche Aktivitäten, wie ihr das, also wie wir, sage ich mal, als Ulmer hier irgendwo haben, auch in anderen vergleichbar großen Städten? Ist das etwas, was alle machen oder sind wir in Ulm da mal wieder einzigartig in Spitze, weil nur wir das haben oder wie ist denn das eigentlich?
Also natürlich sind wir Ulmer einzigartig und Spitze sowieso, weil wir es natürlich auf dem ulmischen Weg machen. Es gibt natürlich schon große Städte, die sich auch damit beschäftigen. Hamburg macht zum Beispiel im Bereich Smart City relativ viel, aber so in dieser Art, dass man es gemeinsam, also diese Digitalisierung von unten mit den Bürgern gestaltet und auch wirklich sagt, wir setzen viel auf LoRaWAN und zeigen auch, was so ein LoRaPark, also an so einem LoRaPark, was gibt es denn für Anwendungsbeispiele, was sind da für Möglichkeiten, wüsste ich jetzt in Deutschland kein anderes Beispiel, die sowas momentan machen.
Mhm. Ja, das heißt, dann gucken schon andere Städte auch durchaus auf Ulm und schauen, was hier an Ergebnissen entsteht und na gut, Ulm ist sowieso natürlich, denke ich, auch in Bezug auf Technik, mit Science Park und mit Universität und allem, was wir oben auf dem Eselsberg an Kompetenz versammelt haben, natürlich auch irgendwo ein ideales Umfeld, um solche Themen nämlich mal anzurealisieren. Wissen das eigentlich, gibt es dann auch ja gerade Science Park und FAWN, also das Forschungs- auf jeden Fall, das FAWN heißt glaube ich ja, und den Professor Dr. Rademacher, der auch schon bei mir in der Sendung war, gibt es da irgendwie dann auch Kontakte, einen Gedankenaustausch oder irgendwie Unterstützung dann mit solchen Institutionen oder?
Genau, also ja. Das ist natürlich für Ulm ein Riesenvorteil, dass wir jetzt mal in die Wissenschaft haben, aber eben auch die Firmen, die es umsetzen können und dadurch eben auch viel auf junge, innovative Unternehmen setzen können. Wir haben einen großen Austausch mit den verschiedenen Einrichtungen der Uni und dort verschiedenen Hochschulen. Es gibt zum Beispiel ein beratendes Gremium, einen Gemeinderat, den Innovationsausschuss, die eben auch regelmäßig zusammenkommen und unter anderem auch aus Universitätsprofessoren besetzt sind, um zu schauen, wo kann es hingehen, was sind Technologien, die eine Kommune voranbringen können, was sind vielleicht auch einfach Trends, auf die man aufspringt oder eben sagt, okay, wir gehen da einen anderen Weg, weil wir nicht davon überzeugt sind, dass uns das vorwärts bringt. Ich glaube, das ist für uns definitiv eine große Chance, gerade auch diesen Bereich Digitalisierung. Ich meine, das ist was, das machen gerade viele Kommunen. Es ist natürlich auch so ein bisschen gerade ein Trendthema, aber so den Ulmer Weg zu gehen und zu sagen, wir wollen da nachhaltig wirklich was bewegen und nicht nur innerhalb der Verwaltung, ist wirklich ein einzigartiges Beispiel, was wir momentan auch merken, weil wir viele Anfragen von anderen Kommunen bekommen, entweder zum Wissensaustausch oder um uns mal zu besuchen und zu sehen, wie macht die Ulmer das, was sind Erfahrungswerte, was sind auch Tipps, die ihr uns mitgeben könnt auf diesem Weg.
Ist das Ganze, die ganze Aktivität irgendwo auf einen bestimmten Zeitraum angelegt oder ist das auch unendlich quasi? Also meine Zukunft, die Zukunft ist natürlich etwas, was immer auf uns zukommt. Es wird auch immer Adaption an die Zukunft geben, Veränderung. Ist das jetzt ein Thema, was unendlich läuft? Also theoretisch, du bis zur Rente machen könntest, wenn du es wolltest, oder ist das auf 5 oder 10 Jahre angelegt oder wissen das eigentlich von da?
Also uns würde es natürlich freuen, wenn wir das unendlich tun können. Ich glaube, die Aufgabe ist auf Stand jetzt definitiv unendlich. Wir sind momentan alle auf Projektstellen, das heißt, wir sind verschiedene Projekte, die jetzt zwischen 2 und 3 Jahren noch laufen und müssen dann sehen, hat sich das etabliert, gibt es vielleicht Anschlussprojekte, verstetigt sich sowas auch, ist sowas dann irgendwie auch in der Stadt so wichtig, dass man sagt, man schafft da eine dauerhafte Institution draus. Mhm.
Ja, eure Räume sind dann im Rathaus wahrscheinlich, wenn ihr direkt beim Oberbürgermeister aufgesetzt oder angehängt seid, dann habt ihr wahrscheinlich die Nebenbüros beim Oberbürgermeister, oder? Oder wo findet man räumlich euch?
Das wäre sehr schön. Nein, wir brauchen ein bisschen mehr Platz und im Rathaus war es irgendwie schon voll. Unsere Räume sind am Weinhof, also quasi überhalb vom Verschwörhaus, haben wir dann eine komplette Etage, weil es uns auch viel darum geht, in der Verwaltung zu zeigen, wie können denn New Work-Ansätze aussehen, wie kann denn eigentlich agiles Arbeiten aussehen. Und deswegen ist es nicht so, wie man sich vielleicht ein klassisches Verwaltungsbüro vorstellt, mit vielen Akten und festen Rechnern drin, sondern ist bei uns alles relativ offen gestaltet. Jeder kann sich seinen Arbeitsplatz morgen aussuchen, wo er ihn möchte. Jeder ist mit Laptop ausgestattet. Wir haben auch Ecken und Kreativräume, um zu sagen, okay, wir probieren mal einfach auch methodisch neue Sachen aus. Es soll quasi schon einladen, so ein bisschen freier und alternativer zu denken und neue Strukturen zu gehen. Deswegen sind wir im Weinhof.
Das ist ja eigentlich auch die Denke im Verschwörhaus, ne? Also wenn ich das richtig sehe, das heißt, ihr seid eigentlich da ganz eng dann räumlich als auch gedanklich und projektmäßig sowieso verzahnt und insofern da profitiert ihr natürlich von diesen schon dort seit, glaube ich, 5, 6 Jahren vorhandenen Räumlichkeiten und von den Gegebenheiten.
Ja, das definitiv. Also, weil wir auch dann viel natürlich auf die Community zurückgreifen können, weil wir natürlich auch vieles Wissen, das dort vorhanden ist, natürlich aber auch auf viele Möglichkeiten, die im Verschwörhaus da sind, ja, als Verwaltungsabteilung auch zurückgreifen können, die man sonst so nicht hätte.
Mhm. Matthias, ist es bei dir? Ich meine, ihr seid jetzt als CitySense dann ganz eng in das Projekt eingebunden, macht die Tätigkeit zum einen. Wie viele Leute betrifft das bei euch? Wie viele sind da jetzt tätig? Und sitzt ihr dann auch im Verschwörhaus vor Ort? Oder wie seid ihr dann ein- und angebunden? Erzähl mal, wie das jetzt für euch dann ausschaut.
Das wäre schön, wenn wir im Verschwörhaus sitzen würden. Das wäre vielleicht eine ganz nette Atmosphäre dort, aber wir sind, also die CitySense besteht aus 4 Ulmer Firmen. Die eine kennt man, das ist die SWU, ne? Und die anderen 3 sind einmal die Cortex Media GmbH, wo ich auch angestellt bin, und noch die System 2, ein Systemhaus aus Höfling, und die Excellent Solutions. Und die 4 bilden als Gesellschafter quasi die CitySense. Da gibt es noch 2 Projektmitarbeiter, Projektleiter bei der CitySense, die das alles, diese 4 Firmen so ein bisschen koordinieren, was manchmal gar nicht so einfach ist. Und das ist einmal die Laura Vogt, die heute auch hier gewesen wäre.
Wenn sie und der Stefan Schmidt wäre, wenn ich, wie ich gehört habe,
genau,
vielleicht mal gut Bestens einfach schicken, wenn sie denn zuhört.
Bestimmt.
Ja. Okay, ja.
Und genau, das sind eben, so setze ich die CitySense zusammen und die kann dann eben sehr schön aus diesen 4 relativ großen Firmen, natürlich die SWU vorneweg, schöpfen aus den ganzen Mitarbeitern und den ganzen Fachkräften dort. Gibt natürlich in jeder Firma dann so ein bisschen die Citizens-Verantwortlichen, sage ich mal, die mehr oder weniger dort machen. Aber insgesamt kann man auch bei der SWU, wenn man einen Spezialisten braucht für Netze oder Antennen, da die Fachleute natürlich gleich finden und hat die zur Hand. Oder auch in anderen Firmen für Netzwerken, für IT, für Softwareentwicklung natürlich.
Das heißt, ihr habt alle Kompetenzen also in irgendeiner Form integriert und könnt dann sehr schnell auch gegebenenfalls Ressourcen, wenn ihr die fürs Projekt braucht, dann irgendwo nachsteuern. Das heißt, ich vermute mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du jetzt 100 oder 50, 50% dann für Citizensen für dieses Projekt arbeitest oder wie das ausschaut. Ist das jetzt deine volle Arbeitskraft, die du dann auf dem Projekt widmest?
Nicht voll, das kommt immer ein bisschen drauf an. Während des LoRa-Parks waren es natürlich am Schluss dann eher 110%, die man da gearbeitet hat für den LoRa-Park. Mhm. Sonst ist das eben immer nach Projekt, das gerade ansteht. Da gibt es mal Zeiten, da gibt es für mich kein Citizens-Projekt. Da arbeite ich dann voll als in meinem bisherigen Job als Softwareentwickler eben bei Cortex Media. Mhm. Aber wenn dann mal wieder ein Projekt ansteht für die Citizens, dann bin ich da mal wieder 10-20% meiner Woche beschäftigt und auch mal null. Also das ist ganz flexibel eben, wie es gebraucht wird und wie es gemacht wird. So wöchentliche Abstimmungstermine gibt es immer, man ist immer so ein bisschen auf dem Laufenden. Aber es gibt auch Citizens-Projekte, mit denen dann ich gar nichts zu tun habe, weil das eben fachlich nicht mein Bereich ist. Und dann gibt es wieder welche, LoRaPark zum Beispiel, wo ich voll dabei bin.
Ich denke, wie das Ganze funktioniert, natürlich dann auch über LoRa, was das überhaupt genau heißt, was es ist. Und LoRaPark, kommen wir nach der ersten Musik zu sprechen. Wir haben tatsächlich schon wieder 21 Minuten gesprochen. Wir spielen mal einen Titel und habe ich rausgesucht, Peter Gabriel. Den kennt man, glaube ich. The Book of Love ist Peter Gabriel.
Hallo, ihr hört Radio Free FM, die Plattform. Mein Name ist Matthias Schneider.
Und ich bin Sarah Waschler. Und heute geht's um den LoRaPark in Ulm.
Besser kann man es nicht machen. Super. Ja, wir haben schon gerade gesprochen. Wir haben über das Projekt und die verschiedenen Beteiligten gesprochen. Ja, was wir vielleicht noch erklären sollten. Wie ist jetzt das? Also wenn so viele Beteiligte da sind, habt ihr bestimmt ja dann auch irgendwie Online-Konferenzen und irgendwie Runden und Abstimmungen. Wie handhabt ihr das so? Also das Projektmanagement dann eigentlich, wie läuft es dann so bei euch? Gerade auch in Corona-Zeiten ja nicht ganz so einfach.
Corona war natürlich eine große Herausforderung für uns in dem Sinn, dass unser Team bei der digitalen Agenda zu der Zeit auch nochmal gewachsen ist. Wir haben dann nochmal zwei neue Kolleginnen bekommen. Dann war natürlich auch viel Frage, wie stimmen wir uns intern ab, wie stimmen wir uns mit den vielen Projektpartnern, die wir haben, ab. Sonst gab es regelmäßige Treffen. Wir haben dann vieles umgestellt auf Online-Konferenzen, auf Videokonferenzen. Gerade wenn es jetzt auch um den LoRaPark ging, dann teilweise auch einfach Telefonkonferenzen, um auf einem kurzen Weg sich abzustimmen. Man hat uns selber gemerkt, es sind natürlich viele Chancen durch Digitales, aber andererseits natürlich auch viele Herausforderungen. Wenn man sonst die Kollegen zufällig mal beim Kaffee trifft oder zufällig mitbekommt am Schreibtisch, was der andere gerade bearbeitet und sagt, hey, da habe ich auch nur eine Idee oder wir haben da schon einen Ansatz, können wir so und so machen. Das fehlt natürlich in der Zeit, deswegen war natürlich vieles digital, vieles über Chat, vieles über Videokonferenz, hat aber in der Zeit super funktioniert und wir haben jetzt schon gemerkt, wir halten vieles davon bei, weil es einfach den Alltag leichter macht und gerade mit so vielen Projektpartnern, die halt auch in der ganzen Stadt verteilt sitzen oder auch teilweise bundesweit verteilt sind, die Zusammenarbeit deutlich beschleunigt.
Da könnte man sagen, vielleicht ist doch auch Corona implizit irgendwie oder indirekt zu einer Technik-Weiterentwicklung führt, weil aus Not in Anführungszeichen rausgetrieben man über neue Ideen der Kommunikation, die dann nicht auf persönlichen direkten Wege, sondern eben elektronischen Wege dann funktionieren, nachdenkt, ist vielleicht auch ein gewisser Treiber in einer gewissen Weise dort über Innovation, über technische Möglichkeiten, wie man es anders gestalten kann, nachzudenken, oder? Im Sinne von Zukunftsweiterentwicklung.
Also definitiv. Wir für uns können es jetzt sagen, im Team war es natürlich sowieso schon da. Klar, wir sind natürlich alle irgendwie digital affin und interessiert, aber man benutzt es im eigenen Alltag viel mehr. Man merkt aber auch, dass es viele andere Kollegen und Kolleginnen, die jetzt sonst vielleicht nicht so von der Videokonferenz zu überzeugen gewesen wären und eher sich klassisch gerne gemeinsam beim Meeting treffen oder auf Konferenzen fahren, gemerkt haben, wie toll eigentlich dann so eine Videokonferenz sein kann, dass man auf kurzen Wegen Dinge abstimmen kann, dass man natürlich auch viel Zeit spart und natürlich auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt muss ich nicht jedes Mal nach Stuttgart fahren, um mich auszutauschen, sondern kann halt mich auch einfach vor einer Videokonferenz zusammenschalten und spare damit jede Menge Zeit und auch Kosten. Also wir merken schon auch, vor allem für die Verwaltung war Corona schon nochmal so ein Ding, um zu sagen, okay, Digitalisierung geht schneller voran, als wir sonst vielleicht geschafft hätten.
Die Verwaltung hatte immer so ein bisschen Ruhe von gemütlich und von allen Packen. Also das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, ihr habt dann natürlich schon wirklich ja mit modernsten Möglichkeiten und zukunftsorientiert und zukunftsgewandt dann Technik eingeführt. Das heißt, die Stadtverwaltung heute ist auf dem modernsten Level, oder?
Ja, natürlich gibt es immer noch Optimierungsbedarf und wir haben natürlich auch viele Dinge gelernt, wo wir sagen, gut, für eine zweite Welle werden wir da jetzt besser ausgestattet, aber in vielen Bereichen haben wir einfach gemerkt, was möglich ist, wie man auch einfach trotzdem Bürgerservices aufrechterhalten kann über Online-Abstimmung, über Terminanmeldungen etc. pp. Und wo wir jetzt einfach auch so ein bisschen diesen Rückhalt bekommen haben, nochmal über ganz neue Lösungen nachzudenken, die vielleicht so bisher doch noch deutlich länger gebraucht hätten, weil natürlich bei aller Verwaltung auch immer die Frage ist, wie kriegen wir das rechtskonform hin, wie hängen wir niemanden ab, weil es natürlich auch Menschen gibt, die jetzt vielleicht dem ganzen Digitalen nicht ganz so aufgeschlossen gegenüberstehen und wir natürlich auch viele rechtliche Fragen vorher abklären müssen, sei es Datenschutz, beziehungsweise was ist denn konform und was nicht.
Aber es gibt dann schon somit Stellen oder Ecken und Enden, wo in der Verwaltung auch für die Bürger spürbar ist, dass hier neue Zeit oder ein neues elektronisches Zeitalter irgendwo begonnen hat und auch Nutzen davon haben. Nicht nur so, wie man denkt, naja, die philosophieren halt in irgendwelchen Sphären, die man nicht praktisch nutzen kann. Nein, es ist nicht so. Man spürt und kann wirklich daraus schon irgendwo, was wir auch gleich bei Lora Park irgendwo hören werden, wirklich praktisch Dinge sehen und nutzen auch.
Definitiv. Also unser OB träumt eigentlich immer davon, dass ich in Hawaii am Strand liegen kann und mit dem Ulmer Standesbeamten digital heiraten. Ganz so weit sind wir momentan noch nicht. Aber es ist natürlich mittlerweile spürbar, gerade im Bereich der Bürgerdienste, dass ich einfach Online-Termine vereinbaren kann, dass ich Dinge online erledigen kann, dass ich so, wie ich sonst auch gewohnt bin, einfach meine Formulare online einreiche und dann vielleicht der Pass dann direkt zu mir nach Hause kommt und ich eben nicht auf Öffnungszeiten oder Ähnliches angewiesen bin. Also ich glaube, da tut sich schon vieles. Natürlich muss man auch bei manchen Dingen noch lernen, hat es auch noch Ecken und Kanten, aber wir bieten doch manche Services mittlerweile schon an, die das Leben deutlich einfacher machen.
Der Oberbürgermeister ist, glaube ich, euch eine starke Stütze. Steht sehr hinter dem Projekt oder hat es ja auch sehr forciert? Wie sehr lässt er euch machen? Wie sehr redet er euch rein? Oder beziehungsweise wie viel werden auch Inhalte vorgegeben? Wie ist das? Also wie unabhängig könnt ihr arbeiten oder wie konkret irgendwas sind dann schon auch seine Vorgaben?
Also wir können sehr unabhängig arbeiten. Wir haben natürlich auch viele Ideen. Natürlich geht man in die Absprache mit dem OB. Natürlich hat auch er Ideen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi nur das OB-Programm abarbeiten, sondern es geht vielmehr darum, wirklich was Neues zu entwickeln. Viel auch mit den Bürgern eben, wie gesagt, gemeinsam zu entwickeln und auch mit dem OB manchmal in die Diskussion zu kommen, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Er ist natürlich jemand, der für Digitalisierung steht. Das hat natürlich auch Ulm dementsprechend vorangebracht und ist natürlich auch uns insofern die Hilfe, dass wir sagen können, okay, man muss sich nicht lange überzeugen von Dingen, sondern er ist dann schnell begeistert auch.
Für alle die, die vielleicht inzwischen ja, Interesse beim Zuhören gewonnen haben, mal geschwind online gehen und gucken wollen, da gibt es ja bestimmt auch die ein oder andere Website, die ihr empfehlen können. Insofern diejenigen, die jetzt zuhören und zu Hause am PC sitzen, Sarah, sagen wir vielleicht einfach mal kurz die Webseiten oder die Website, wo man auch mehr an Info bekommen kann, wo die Leute gucken können, wo man euch auch darauf findet.
Genau, also am besten auf zukunftsstadt-ulm.de. Da sind alle unsere Projekte zu finden, da sind aktuelle Aktivitäten drauf, da kann man unser Newsletter abonnieren, da findet man unsere Social-Media-Kanäle, da sind auch dann unsere ganzen Projektpartner verlinkt, eben auch solche Dinge wie der Lora-Park, wo man dann die einzelnen Daten einsehen kann. Also so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, der auch sehr lebendig gehalten wird und eigentlich jede Woche auch neue Dinge entstehen und darüber informiert werden.
Und diesen Newsletter kann man abonnieren und der kommt dann, ich persönlich habe ihn zum Beispiel abonniert, ja, hatte ja schon die Info schon, war von der Leonie, die ich vorher erwähnt hat, da habe ich ein bisschen auch über sie dann diesen, einfach Info bekommen seinerzeit und also ich bekomme den auch und da steht tatsächlich ja immer was Interessantes drin. Jo, jetzt haben wir ein bisschen den Überblick über Projekt und wie ihr arbeitet gewonnen, dann kommen wir noch mal ein bisschen in die Richtung Lora, ja, was heißt Lora, was ist der Lora-Park, vielleicht, ich glaube, der Part liegt dann wahrscheinlich ein bisschen bei dir, Matthias, Lora, was ist denn Lora, also Lora ist kein Papagei, wie man vielleicht annehmen könnte, es hört sich so ein bisschen an, sondern es ist eine Abkürzung für Low Range.
Und das steht für Long Range. Genau, beziehungsweise es gibt da mehrere Begriffe. LoRaWAN ist auch oft ein Begriff, der fällt. Das ist quasi, LoRaWAN ist so ein bisschen die Ausformulierung von LoRa. LoRa ist an sich nur der Funkstandard und LoRaWAN ist dann quasi so das Komplettpaket, was man da bekommt. Die Funktechnologie an sich ist eigentlich was man so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem WLAN zu Hause. Es ist eigentlich das Gleiche. Wir schicken Daten jetzt nicht über Kabel von einem Computer zum nächsten, sondern durch die Luft. Und LoRa hat da eine Besonderheit. dass er eben über sehr, sehr weite Strecken mit wenig Energieaufwand senden kann. Der Nachteil dabei ist, dass es nur wenige Daten sind. Also beim WLAN kennt jeder von zu Hause ganze Webseiten, Streaming, Videos etc. Kann man über kurze Distanzen übertragen, so in eigenen vier Wänden, 20, 30 Meter. LoRa hingegen sind sehr wenige Daten. Das sind nur also wir benutzen das in der Regel für Sensordaten. Das sind dann mal hier eine Temperatur oder einen Zustand von einem Parkplatz, ist er belegt oder nicht, oder bei einer Luftqualitätsmessung, wie viel CO2 ist in der Luft. So, also einzelne Zahlen, die aber über weite, weite Strecken übertragen werden können. Das sind dann so, ja, in der Stadt Mitte oder mit Häusern in der direkten Umgebung redet man so von 3 bis 5 Kilometern Reichweite, und auf dem flachen Land ohne was dazwischen, ohne viele Berge, kommt man auf mehrere hundert Kilometer mit dieser Funktechnologie. Wir hatten mal im Allgäu auf einem kleinen Hügel gestanden, nördlich von oder südlich von Oberstdorf, und hatten Empfang zu unseren Gateways oder zu diesen Antennen, die hier in Ulm verteilt sind, auf dem Eselsberg und auf dem Kuhberg. Ja, das war ganz interessant. Und genau, das ist eben der Unterschied zwischen LoRaWAN zu Hause, WLAN zu Hause und LoRaWAN hier so in der Stadt. Das ist eben die Reichweite und der Energiebedarf. Weil für WLAN braucht man recht viel Strom. Also im Verhältnis zu LoRaWAN braucht man im WLAN relativ viel Strom. LoRaWAN ist, einzelne LoRaWAN-Sender können ja Jahre ohne mit einer Batterie auskommen.
Also eine sehr, sehr interessante Technik. Auch hier die Frage, ist das jetzt ein Thema, was hier aus Ulm kommt? Ich glaube, nein. Das ist auch schon,
leider
oder?
Nein.
Das ist nicht, ja.
Also das Thema kommt, wenn ich das richtig weiß, aus der Schweiz. Ich glaube, an der ETH Zürich sind so die ersten, ja, Technologien da entwickelt worden dafür, und ist eben seit 5, 6, 7 Jahren ein Standard. Also so ein Internetstandard oder Funkstandard, kann man dazu sagen. So wie WLAN das auch ist. Ist ein halbwegs frei verfügbares. Da gibt es noch Patente, aber die werden nicht so durchgesetzt wie bei anderen Technologien. Aber es ist eine frei verfügbare Technologie, die jeder verwenden darf. So wie das Babyphone zu Hause vielleicht mit auf einer Frequenz sendet und man das einfach verwenden darf, um ein Produkt herzustellen, kann man auch diese LoRa-Frequenzen und diese LoRa-Technologie einsetzen, um eigene Produkte zu machen. Das heißt, ein Sensor, der was misst, und der braucht keine direkte Stromversorgung, der kann mit einem Akku laufen, den hängt man an die Stelle hin, wo man irgendwie was messen will, zum Beispiel eine Luftqualität, und überträgt die Daten dann einfach an die entsprechenden Gateways. Und das Schöne daran ist, man kann sich so eine Infrastruktur auch ganz selbst aufbauen. Also man braucht da nicht irgendwie einen Anbieter oder einen Provider, wie jetzt die Telekom, Vodafone oder sowas, wo man sich einen Vertrag holt, sondern mit nicht ganz, ganz günstiger, mit so einem kleinen Taschengeld, vielleicht so ein niedriger, vierstelliger Betrag, kann man sich so ein paar von diesen Antennen, von diesen Gateways kaufen, verteilt die an strategisch guten Positionen, natürlich meistens höher auf Dächern, ist ganz vernünftig. Und dann kann man mit den Sensoren entsprechend sich so ein eigenes Netz in der eigenen Stadt oder in der eigenen Umgebung aufbauen, völlig dann kostenneutral und ist auf niemand anderes angewiesen. Und das ist das, was wir hier in Ulm vor 4 Jahren gemacht haben. Die Initiative Ulm Digital hat das ganz, ganz toll unterstützt. Die hat gesagt, das ist eine gute Technologie, das wäre was hier für den Standort, hat eine initiale Sponsoring gemacht, wo wir diese Antennen dann auf den Ulmer Dächern verteilen konnten mit den Partnern der Initiative Ulm Digital, und hatten innerhalb von einem Monat, würde ich ein fast Ulm abdeckendes LoRaWAN-Netzwerk. Und damit war so die Infrastruktur geschaffen, um damit dann zu arbeiten. Und jetzt kann quasi jeder Bürger, jede Bürgerin in Ulm kann mit so einem Sensor den Feuchtigkeitsgehalt der eigenen Pflanze zu Hause auf dem Balkon messen, wenn sie im Urlaub ist, und dann der Freundin von nebenan sagen, jetzt sind die Erde ist trocken, bitte mal kurz rübergehen und gießen,
sozusagen. Da kommt dann über eine App dann was Signal, das heißt, geh zu Nachbarn und gieß mal Blumen, weil trocken. Wir sprechen gerade von Ulm, jetzt haben wir natürlich auch im Umfeld, vor allem auch in Neu-Ulm Hörer. Ist die ganze Projektaktivität wirklich auf Stadtgrenze Ulm, oder haben auch die Neu-Ulmer ein bisschen was von den Aktivitäten eigentlich?
Die Neu-Ulmer haben auch ein paar Antennen, also im Donaubad steht eine, auf dem Edwin Schafhaus gibt es noch eine Antenne, und auch bei Bürgern und Bürgerinnen in Neu-Ulm, die quasi da mitmachen an diesem Netz, kann man auch privat einfach teilnehmen, indem man sich so ein Gateway selbst aufs Dach schraubt oder auf die Garage oder wo man den Platz hat, oder auch einfach Indoor, das ist auch kein Problem. Also Neu-Ulm ist da auch technisch dabei, ob die
projektmäßig ist das, also wir reden immer von Ulm, vom Ulmer Oberbürgermeister, der letztendlich verantwortlich für das Thema steht. Ist der Neu-Ulm in irgendeiner Weise da auch auf den Sprung noch da mitzumachen, oder ist deswegen auch Landesgrenzen eher nicht möglich, oder wissen das eigentlich?
Ja, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Zwischen Ulm und Neu-Ulm, wir haben natürlich Landesgrenze, zwei verschiedene Kommunen. Wir sind immer wieder im Austausch, gerade wenn es jetzt um sowas auch geht wie Bikesharing oder Ähnliches, um zu schauen, okay, wo kann man denn zusammenarbeiten? Da gibt es auch Kontakte, aber momentan sind die Aktivitäten, die wir jetzt wirklich für Ulm vorantreiben im Bereich der digitalen Agenda, eigentlich für die Ulmerinnen und Ulmer.
Wobei ja die Hochschule Ulm ja irgendwo auch schon involviert ist. Insofern, die sitzen ja auch auf dem Bayerischen. Aber insofern gibt es da auch schon ein bisschen eine Einbindung.
Genau, also wir sind auch im Austausch immer wieder sowohl mit der Stadt Neu-Ulm als auch mit dem Landratsamt Neu-Ulm. Da gibt es auch Ideen, was man gemeinsam da machen könnte, beziehungsweise wo man auch einfach voneinander profitieren kann. Aber in erster Linie dürfen wir natürlich eigentlich nur für Ulm arbeiten.
Wobei natürlich die ganze Stadt-Community irgendwo auf einer Fleck, auf einem Fleck an der Stelle irgendwo wahrscheinlich sinnvoll wäre, irgendwie zusammenzuführen und letztendlich die Neu-Ulmer kommen nach Ulm, nutzen Angebote und wir umgekehrt Ulmer in Neu-Ulm. Also von daher müsste man natürlich dann vermuten, dass es sinnvoll oder sagen, dass es sinnvoll wäre, wenn man dann zumindest einfach diesen großen Fleck auf der Karte Ulm-Neu-Ulm zu einem Projekt irgendwo zusammenführt. Aber
genau, also
mir auch klar, das ist politisch mit der Donau dazwischen und der Landesgrenze nicht ganz so organisatorisch einfach sein wird.
Ja, während Corona haben wir gemerkt, was eine Landesgrenze eigentlich ausmacht zwischen Ulm und Neu-Ulm. Nein, also deswegen gibt es da auch wirklich Kontakte. Wir sind da im regelmäßigen Austausch auch zum Schauen, okay, was geht denn gemeinsam? Und manchmal funktioniert natürlich manches auch auf dem nicht offiziellen Dienstweg, um mal zu schauen, wo profitieren wir voneinander, weil es natürlich auch eine Wirtschaftsregion ist, die nach außen wahrgenommen wird.
Und bestimmte Sachen nutzt man auch. SWU haben wir vorhin genannt, die Busse fahren in Ulm und in Neu-Ulm. Wenn es irgendwelche sonstigen, Themen gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass es Sinn macht. Also auf jeden Fall, an sich vom Projekt ist es auf Ulm, aber so irgendwie ist schon auch noch von
genau,
Ulm.
Genau, man sucht auf jeden Fall den Kontakt und den Austausch regelmäßig.
Gut. Ja, also Dora-Wahn haben wir gerade erklärt. Du sagtest, also in verschiedenen Häusern oder auf Antennen sind dort dann montiert und die sind im Einsatz. Das heißt, das Lora-Wahn steht zur Verfügung. Das heißt, jetzt geht es nur darum, mit diesem sinnvoll was anzufangen. Das heißt, quasi Anwendungen zu finden, die dieses Lora-Wahn dann nutzen können. Und im Rahmen von Lora-Park nutzt ihr mit Applikationen quasi dann das LoRaWAN. Kann man das so vereinfacht sagen?
Das kann man so sagen. Die Idee des LoRaParks war, so ein bisschen dem Bürger auch nahezubringen, was ist das überhaupt, das Thema. Und da haben wir uns gedacht, das ist ja eine schöne Sache, war einfach diese Sensoren und diese Anwendungen mal auf einem konzentrierten Raum, hier in Ulm am Weinhof, wie so ein bisschen so auszustellen, dass man da hingehen kann, man kann sich das wirklich angucken, man kann sich so einen Sensor mal anschauen, man kann sich so ein Gateway mal anschauen und man hat gleichzeitig auch noch, was wir auch im LoRaPark haben, ein großes Display, wo man diese ganzen Daten und die ganzen Anwendungen, die damit gemacht werden, auch einmal so ein bisschen reinschnuppern kann, was ist das überhaupt? Und um ein Beispiel rauszugreifen, es gibt da einen Luftqualitätssensor, der misst die Luftqualität direkt an der Einfahrt zum Weinhof vor der Sparkasse, misst misst vier Gase, so Stickoxide und CO2 und Ozon. Und diese Daten fallen da an. Der normale Bürger sieht erstmal nur so einen grauen Kasten, der da hängt und weiß da nicht so viel. Aber die Daten fallen an, werden übertragen über das LoRaWAN, eben auch so autark, weil diese Luftqualitätsmessung auch rein mit Akkus funktioniert. Da muss keine Stromversorgung dabei sein, das ist da ein großer Vorteil. Dann werden die Daten über das LoRaWAN übertragen und werden dann auf diesem Display, was wir da hängen haben, schön visualisiert. Dann sieht man dann, welche Grenzwerte es gibt, dass man in Ulm natürlich bei der sehr guten Luft immer unter den Grenzwerten liegt und bringt das damit dem Bürger so ein bisschen näher, was das überhaupt ist. So, weil manchmal ist das ein bisschen abstrakt zu verstehen. Man hat da einen Temperatursensor und der schickt seine Daten über LoRaWAN und dann sagt man, habe ich zu Hause auch mein Thermometer an der Wand hängen, was ist das überhaupt? Und wir wollten im LoRaPan so ein bisschen die schöne, richtige, gute Anwendungen zeigen, die so ein bisschen zum Anfassen sind.
Es sind verschiedene Anwendungen auf jeden Fall und die habt ihr am 22. Juli ja auch vorgestellt. Ich würde sagen, weil ich gerade auf die Uhr gucke, wir haben schon wieder 20 Minuten glatt gesprochen, wir spielen nochmal einen kurzen Musiktitel und dann erklären wir, was man da alles nutzen und sehen kann. Gut, wir spielen mal kurz OMD und der Titel heißt Motion and Heart und mal gucken, ob wir den Jingle erstmal zum Laufen vorkriegen.
25 Jahre Free FM.
Radio Free FM zurück bei der Plattform. Die letzte Viertelstunde bricht an. Wir sprechen über das Thema LoRaPark. Meine Studiogäste sind
Matthias Schneider
und Sarah Waschler.
So ist es. Wir haben gerade schon über LoRaPark gesprochen, eine Anwendung auch schon mal exemplarisch rausgegriffen. Ich würde sagen, dann sprechen wir doch einfach mal, was gibt's alles am LoRaPark? Was kann man da alles sehen? Was habt ihr da alles am 22. dann für die Öffentlichkeit auch schon mal präsentiert? Was Spannendes an Projekten gibt's denn da alles zu sehen?
Also eines meiner Lieblingsprojekte in dem Park ist aktuell das autarke Hochbeet. Hat erstmal so nicht so direkt viel mit dem LoRaPark zu tun. Das ist ein Hochbeet, was sich selbst bewässert. Die hat zwei große Wassertanks unterhalb des Hochbeets und misst kontinuierlich die Feuchtigkeit der Erde. Und immer dann, wenn die Erde zu trocken ist, wird von unten Wasser nach oben gepumpt und die Pflanzen, die Blumen haben eben wieder Wasser. Mhm. Und was wir da mit LoRa machen, ist einfach eine Überwachung dieser ganzen Technik. Also wie warm ist es gerade in dem Hochbeet? Wie viel Wasser ist noch da? Wie feucht ist gerade die Erde? Und so ein bisschen von außen zu sehen, funktioniert die ganze Sache noch. Autark ist zwar schön, aber wenn nachher die Wassertanks kein Wasser mehr haben, dann muss immer doch mal noch ein Mensch hingehen und da was kontrollieren. Und da bietet sich LoRa an. Jetzt steht dieses Hochbeet direkt vorm Verschwörhaus in unserem Fall. Da ist natürlich immer jemand vor Ort, aber es gibt ja auch Hochbeete, die mal ein bisschen weiter in der Natur stehen oder im Garten, während man im Urlaub ist, etc. Schulen machen das ganz gerne und in diesen sechs Wochen Schulferien vertrocknen da auch ganz gerne mal die Pflanzen. Deswegen ist das toll, wenn das halt noch alles da ist, wenn man wiederkommt. Also das ist eine Anwendung, die auch ein bisschen anfassbar ist und ganz spannend ist.
Und auch für Privatanwender, wenn du das gerade sagst, für Privatanwender, gerade in Urlaubs- und in Sommerzeiten natürlich sich sehr, sehr, also wenn man das übertragen könnte, in die Privathaushalte spannend wäre, ne? Gieß meinen Garten, ja, es regnet nicht, bin im Urlaub, gießt dann das eben selber oder wässert dann eben selber.
Spannend. Das ist so ein Hingucker auch geworden vom Verschwörhaus. Da sitzen auch wildfremde Leute auf dieser Bank. Das ist das Hochbeet, muss man dazu sagen. Das Hochbeet besteht eigentlich aus einem Sitzbänkchen in der Mitte und links und rechts sind die beiden Beete. Und da ist zu einem großen Selfie-Spot geworden vorm Verschwörhaus. Das ist das Hochbeet. Und dann haben wir da noch die ganze Bandbreite an Umwelt und Umweltsensoren im weitesten Sinne. Es gibt einen Geräuschsensor, der die Lautstärke misst. Es gibt einen Müllsensor, das ist einfach ein Ultraschallsensor, der mit Ultraschallwellen Abstände messen kann und dann in einem Mülleimer eben misst, wie voll ist dieser Mülleimer. Das ist an diesem Flaschencontainer östlich vom Weinhof realisiert worden. Es gibt einen recht einfachen Wassertemperatursensor, der in dem Brunnen auf dem Weinhof die Temperatur misst. Das gleiche auch für den Boden, ein Bodenfeuchtesensor an diesem neu geschaffenen kleinen Baum vor der Zwischensynagoge und der Sparkasse. Eine Bodenfeuchtigkeit misst, was ganz interessant ist, auch für auch in der Agrarwelt, wenn man sagen will. Die Bodenfeuchtigkeit soll nicht jeden Tag von den Mitarbeitern händisch über mehrere Stunden gemessen werden, sondern wir machen das automatisiert. Wir verteilen die Sensoren über verschiedene Beete und kriegen dann die Temperaturen quasi automatisch geliefert. Wir haben dann noch, was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch einen Schädlingsbekämpfungssensor. Das ist auch ganz interessant. Das ist eine kleine Box, sieht so ein bisschen aus wie ein großer Mülleimer, in dem Rattenköder eingesetzt werden und der eben in regelmäßigen Abständen eigentlich automatisiert die Ratten zählt, wie viel da ankommen sozusagen. Die riechen das Gift bzw. den Köder, kommen an und werden da gezählt. Und diese Überwachung wird auch über LoRa gemacht oder das geht eigentlich mit mehreren Funkstandards, unter anderem LoRa. Und der misst eben, wie viele Ratten waren schon da und dementsprechend kann man dann entsprechende Maßnahmen durchführen. Also zum Beispiel sagen, hier hat man großen Befall oder niedrigen Befall, hier ist keine Maßnahme nötig und entsprechend kann man damit arbeiten. Einen Personenzähler gibt es auch noch im LoRaPark, der misst einfach die Menge der anwesenden Personen. Wird in dem Fall über einen, der zählt quasi die Handysignale in der Luft. Also wenn man ein aktiviertes WLAN oder ein aktiviertes Bluetooth hat, dann sendet das eigene Handy immer mal wieder so einen sogenannten Beacon aus, der sagt, ich bin hier. Das ist dafür nötig, wenn man sich zu Hause, wenn man nach Hause kommt, mit dem eigenen WLAN verbinden will, sind diese Beacons nötig. Und das ist quasi so ein Trick zu sagen, wenn wir so einen Beacon in der Luft hören, sozusagen über eine Antenne, dann ist da auch eine Person, dann wird da jemand sein mit einem Handy in der Tasche. Und damit kann man über den Daumen mal grober, mal genauer extrapolieren, wie viele Menschen sind vor Ort. Mhm. Und so, ja, das ist so die grobe Spanne an Sensoren, die wir dort haben.
Es werden wahrscheinlich die Datenschützer gleich aufschreien, oh, Überwachung in Ulm, Verschwörungstheorie, die überwachen uns. Dem ist aber ja nicht so.
Nee, bei dem Personenzähler gar nicht. Der ist sehr in die Richtung sehr gut gemacht. Der weiß zwar, dass ein Handy da ist, aber diese Information, was für ein Handy das ist, was für ein Hersteller das ist, alle Daten, die irgendwie auf eine Person zurückzuführen sind, speichert er gar nicht, sondern hat die nur für ein paar Millisekunden im Speicher, verwirft die und schickt wirklich nur die einzelnen Zahlen, wie viele Personen in den letzten 2 Minuten hier waren, dann quasi über LoRa waren an die entsprechenden Server. Also man kriegt wirklich nur eine einzelne Zahl, 5 Personen waren hier, 7 Personen waren hier.
Sofern sie das Handy eingeschaltet haben.
Sofern das Handy an ist, genau.
Das heißt, wenn jetzt eine Touristengruppe kommt, die aber alles Handy aushaben und an der Stelle dann halt durchlaufen, die werden dann nicht gezählt. Ja. Könnte man eigentlich mit der Technik irgendwas zum Beispiel auch Parkflächen kontrollieren, im Sinne von parkfrei oder Parkleitsystem haben wir ja eigentlich schon, aber irgendwie auch da was nutzbar machen?
Genau, also auch da haben wir schon Beispiele. Jetzt im LoRa-Park, also es geht ja darum, dass wir so ein bisschen ein Experimentierfeld hier aufgemacht haben für Privatpersonen, für Wirtschaft, Wissenschaft und die Verwaltung. Und jetzt gerade im LoRa-Park konkret sind im Parkhaus Neue Mitte auf den Sonderstellflächen, also auf E-Mobilität, Familien- und Behindertenparkplätzen, Sensoren angebracht, die dann quasi online über Ulmer Leben anzeigen, ist der Parkplatz frei oder ist der Parkplatz belegt, kann ich da hinfahren oder nicht. Ist natürlich jetzt keine ganz Neuigkeit, dass man irgendwie Parkplätze anzeigt, aber es hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt gerade diese Sonderparkplätze sehe und dass es natürlich auch eine Überlegung ist, dann für Ulm zu sagen, okay, man bringt diese Sensoren noch flächendeckender aus und dann weiß man eben gleich von vornherein, lohnt es sich da hinzufahren oder ist eben auch der Parkplatz schon belegt und das dann im Ende eigentlich größer in Ulm auszurollen.
Und du hast Realzeit quasi, verzögerungsfrei, sofort einen Blick. Theoretisch könnte man ja irgendwie auch vielleicht dann sogar irgendwie Parkplatz buchen oder sowas in irgendeiner Weise, oder? Im Sinne von, vielleicht wenn er kostenpflichtig ist, vorab irgendwie, was weiß ich, Pay und dann hinrollen und der ist schon irgendwie freigeschaltet oder irgendwie.
Genau,
da kommen mir so ein paar Ideen mal spontan.
An solche Ideen spinnen wir auch gerade. Ja. Das ist dann wirklich die Zukunftsmusik, aber auch zu sagen, man kann natürlich zum einen anzeigen, welche Parkplätze sind frei, zum anderen kann man aber auch sagen, naja, ich kann auch die Flächen überwachen, auf denen ich eigentlich gar nicht parken darf. Da muss die Politesse nicht jedes Mal anlaufen, sondern kann eben konkret gleich sagen, da steht eine und läuft die Plätze an. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir probieren auch hier gerade aus. Was uns einfach wichtig ist, ist hier so ein bisschen diese Hürde abzubauen, zu verstehen, was ist LoRaWAN, eben auch gerade dieses Thema Datenschutz. Wir kommen jetzt nicht zum chinesischen Überwachungsstaat und wenn ich mich nicht konform verhalte, werden meine Steuern hören oder ähnliche Beispiele. Es ist noch zu sagen, okay, über LoRa kann ich quasi gar keine personenbezogenen Daten verschicken, sondern wir probieren hier aus, wir schauen auch, was sind Fachanwendungen, die auch für unsere anderen Abteilungen spannend sind und merken da gerade, dass wir jetzt auch viel in die Diskussion kommen, gerade im Bereich Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadtsanierung, was wäre denn möglich und was können wir einfach mal ausprobieren auch.
Wie weit seid ihr jetzt einmal in dem, was ihr an Ideen habt, schon in der Realisierung? Ist alles, was euch so momentan mal ein bisschen konkreter irgendwo, was ihr als Projekt irgendwo angegangen habt, schon umgesetzt? Oder gibt es auch noch Punkte jetzt, wo ihr sagt, wir haben von 15 Vorhaben jetzt 10 umgesetzt oder ein paar sind noch offen und gerade in Realisierung? Wie ist da der Status? Kommt da noch was? Oder ist alles, was jetzt dann noch kommt, noch im Ideen- oder im kreativen Status?
Ja, also da kommt auf jeden Fall noch ganz vieles jetzt. Also gerade so in den Anwendungsbeispielen beim LoRaWAN sind wir gerade in vielen Gesprächen auch zum Überlegen, kann man sowas quasi auf dem Quartier mal komplett ausrollen und sagen, okay, wir machen hier quasi ein smartes Quartier, das sich selber überwacht, das sich selber bewässert, das mir auch gleich die freien Parkplätze anzeigt. Was aber ganz konkret in nächster Zeit kommt, ist gerade zum Bereich länger zu Hause wohnen bleiben, auch die mit dem Pedesta zusammen die Musterwohnung, um zu zeigen, welche digitalen Helfer gibt es denn für zu Hause, unter anderem eben auch mit LoRa-Anwendungen. Da läuft gerade noch ein Ideenwettbewerb beziehungsweise ein Produktwettbewerb. Es wird auch nochmal ganz viel im Bereich Bildung kommen. Wir arbeiten gerade auch an sogenannten virtuellen Nachbarschaften. Das heißt, einfach auch einzelne Stadtviertel miteinander per Videokonferenzen zu vernetzen. Wir haben jetzt gerade gemerkt, eben während der Corona-Zeit, dass man die Leute trotzdem erreicht, dass eben auch sich keiner einsam und abgehängt fühlt. Dass man da auch so Sachen wie Kultur erleben oder sowas dann drüber bringen kann. Und dann eben auch nochmal unsere LoRa-Anwendungen weiter auszurollen jetzt in der Stadt.
Mir kommt da auch spontan noch so ein Gedanke. Während zum Beispiel immer wieder suchen Leute ihr Hund oder Katz, könnte man theoretisch die auch im Sender ausstatten. dann über diesen Wege dann sagen, der strahlt hier ein Signal aus, die Hund oder Katze sitzt hier oder dort auf dem Münsterturm oder was weiß ich, oder ist hier oder dort anzutreffen. Ich meine, das sieht man ganz oft, wenn man mal in die Ulm-News guckt, Hund entlaufen, Katze vermisst, irgendwie sowas.
Ja, also das würde gehen. Also es gibt LoRa-Sensoren, die gleichzeitig auch einen GPS-Empfänger mit eingebaut haben.
Ja.
Dieses Open-Bike-Projekt, was Sarah vorhin angesprochen hat, macht genau das an den Fahrrädern selbst. Ist vorne so eine kleine graue Box, so eine Kabelabzweigbox, und da steckt nichts anderes drin wie ein GPS-Empfänger, der weiß, wo ist das Fahrrad, und ein LoRa-Sender, der eben diese Information dann wegsendet, um eben das Fahrrad zu finden, wenn man es leihen will oder auf der Karte anzuzeigen.
Also umgekehrt, wenn einer das Fahrrad entwendet und der Besitzer sein Fahrrad sucht, eine Möglichkeit, die dann auch vielleicht weiß das Rad wieder zu bekommen.
Mhm. Unter der Voraussetzung, dass die LoRa-Abdeckung auch überall vorhanden ist. Wenn man natürlich trickreich irgendwo hinfährt, wo es kein LoRa gibt, dann. Aber das
Das stimmt natürlich, ja. Insofern müsste man da sehr schnell reagieren. Das heißt, die Abdeckung ist wirklich so auf Stadtgebiet und ich weiß nicht, wie weit, also Stadtgebiet. Also ich meine, ich wohne in Böfingen am äußeren Rand. Hinten kommt schon Talfingen. Ist da wirklich dann bis Böfingen und dann in Talfingen nichts mehr? Oder wie weit geht das dann
so? Ich würde sagen, dass wir mittlerweile also den Großraum Ulm schon abgedeckt haben. Böfingen, Talfingen sollte gehen. Mhm. Wir haben ja seit knapp anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, eine dieser Antennen auf dem Münster auch stehen oder im Münster oben über der Glöcknerstube. Damit haben wir natürlich eine super Abdeckung. Es gibt Gespräche, dass auf einem der Böfinger Hochhäuser auch eine Antenne aufgesetzt wird. Mhm. Also Ulm ist komplett eigentlich abgedeckt, das kann man so sagen, schon seit ein paar Jahren. So weiter man rauskommt aus Ulm, ist es natürlich abhängig davon, ob es da in der Regel dann Privatpersonen gibt, die das selbst betreiben oder selbst machen. Wenn es ländlicher wird, hat man mit LoRa noch ein bisschen Probleme, weil es eben immer von jemand abhängig ist, der Infrastruktur schafft. Da gibt es keine Telefonanbieter, die das dann machen für einen. Aber das wird schon immer mehr. Also die Abdeckung ist zumindest in dicht besiedelten Gebieten in Deutschland eigentlich schon sehr gut. Also es gibt keine Stadt über, ich sag mal, 50.000 Einwohner, die noch nicht irgendwo ein Gateway stehen hat in Deutschland. Das kann man schon so sagen.
In der Regel ehrenamtlich betrieben. Wenn jetzt also Bürger Interesse hätten, sich in irgendeiner Form zu beteiligen, einfach jetzt auch zum Beispiel eine Antenne aufs Dach zu stellen oder in irgendeiner Form einzubringen, können die sich dann auch bei euch irgendwie melden und ihr habt dann irgendwie dann auch quasi eine Anlaufstelle dafür, oder wie ist das, oder ist das eher schwierig? Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, wow, ich wohne hier und ich möchte außer eine Antenne aufs Dach, ich würde mich gerne in irgendeiner Weise beteiligen, geht da was, oder?
Das gibt's, also die ehrenamtliche LoRaWAN und TTN-Community im Verschwörhaus, die trifft sich in der Regel alle zwei Wochen am Mittwoch im Verschwörhaus. Ist jetzt gerade momentan wegen der ganzen Corona-Geschichte ein bisschen schwierig, dass wir dann, dass sich da so ohne Anmeldung zu treffen, aber wer da Interesse hat, gibt es auf der Webseite vom Verschwörhaus einen Kalender, da kann man die Termine einsehen und dann auch eine Kontaktmöglichkeit quasi zu uns. Und wenn da jemand Interesse hat und jetzt aktuell gerade die Hand hebt und hat Interesse daran, mal vorbeizugucken, gerne, und dann kann man das ganze Thema einmal in einer gemütlichen Runde bei einem Feierabend-Spezi zusammen durchsprechen.
Gibt es denn für die auf dem Weinhof installierten Anwendungen, für den LoRaPark, irgendwie auch sowas wie eine Führung oder sowas, irgendwie, dass man auch mal sagen kann, ich gehe da mal hin und lasse mich von irgendjemand, der kompetent ist, mir das zeigen, erklären. Gibt es da sowas, so eine Art, Touristeninfo, nein, das nicht, aber so eine Art Führung, irgendwie man sagen kann, ich rufe an und heute kommen wir um 3 mit 5 Leuten und dann kriegen wir das gezeigt. Gibt es da sowas?
Genau, also wir arbeiten gerade dran. Wenn es jetzt jemand gibt, der spontan Interesse hat, einfach gerne eine Mail an zukunftsstadt@ulm.de. Sonst hatten wir jetzt gerade heute zum Beispiel eine Führung mit Professor Schlick von der Hochschule Ulm. Bieten sowas jetzt aber auch immer wieder an. Wir werden auch in Zukunft kleinere Workshops anbieten, um einfach zu zeigen, wie kann ich denn selber mit LoRa basteln, mich auch so ein bisschen damit auseinandersetzen, und bewerben sowas immer über unsere Website, über die zukunftsstadt-ulm.de beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite der Stadt Ulm. Einfach mal draufschauen und sonst eine kurze Mail, dann schicken wir quasi einen Termin zur nächsten Führung beziehungsweise zum nächsten Angebot raus.
Ist noch irgendwie was geplant in Bezug auf so wie am 22. Juli irgendwie öffentliche Veranstaltung, wo man euch treffen sehen kann, oder ist das gerade auch in Corona-Zeiten alles eher nicht möglich und auch nicht geplant? Gibt es da noch irgendwas?
Also wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal September, Oktober eine zweite Führung anbieten durch den LoRaPark. Wir arbeiten gerade auch an kleinen, kurzen Filmen. Genaues Datum haben wir Stand heute noch nicht, weil jetzt einfach noch gerade so ein bisschen wieder die Corona-Frage im Raum steht. Aber ja, es kommt was.
Jedenfalls geben wir es auch gerne im Radio bekannt. Wir sind durch. Wir sind tatsächlich in der Plattform schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart und wir zwei quasi eine Stunde über diesen LoRaPark gesprochen haben. Mein Name ist Michael Trost. Euer Name war, sagt mal ganz kurz,
Matthias Schneider.
und Sarah Waschler.
Wir sagen vielen Dank, tschüss und das war die Plattform für heute. Bleibt dran, morgen gibt es wieder eine Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.